Hallo Welt!
Jawohl.
Wir sind wieder zurück, die Netztheologen. Ein Nerd und ein Theologe unterhalten sich über verschiedene Themen. Heute über einen Autor, den du mitgebracht hast. Wir machen heute wieder, Roman hat das gelesen und Chris kriegt seine Seminarstunde-Folge, nachdem wir das schon mal probiert hatten mit den Maschinenstürmern. Mal gucken, wie es euch heute gefällt. Ich habe was gelernt, Spaß gemacht. Es geht um Batsch und
Es geht hauptsächlich darum,
Musik. Wir haben über Musik gesprochen.
Musik haben wir gesprochen, ja. Und darum, ob wir irgendwann eine KI haben, die Bewusstsein hat. Ob sie Werte haben, ob sie Emotionen haben. All das haben wir noch ein bisschen angeredet.
Ja, viel Spaß damit.
Ja, Chris, ich habe ein bisschen wieder was gelesen und habe was mitgebracht aus unserer Lesekiste.
Aus deiner, genau genommen, weil ich lese ja nicht.
Ja, ach stimmt, die Straße liest nicht, war ja dein Motto. aber tatsächlich handelt es sich diesmal nicht um ein hochwissenschaftliches Buch, will den Menschen jetzt nicht beleidigen, der es geschrieben hat. Aber jedenfalls, der Tillich hat ja so ein wissenschaftliches Essay geschrieben und heute habe ich den Richard David Brecht hochgeholt. Der hat 2020 ein Buch geschrieben, was da heißt Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Das klingt ganz schön hochtrabend.
Ich finde, es klingt auch ein bisschen nach unserem Podcast, also könnte was werden.
Definitiv, oder? Das habe ich gedacht. Also wenn der nicht über Gott redet, dann weiß ich es auch nicht. Jedenfalls habe ich mir das Buch mal angeschafft. Ich würde da kurz drüber reden wollen, über einige Thesen, denn ich habe es natürlich, wir können es natürlich, es sind ja 200 Seiten, wir können es nicht komplett besprechen hier. Ich habe das zweite Kapitel genommen. Und das zweite Kapitel, das heißt das andere der künstlichen Intelligenz. Und da würde ich gerne so ein paar Thesen draus präsentieren, die der Brecht so formuliert und dann können wir darüber reden.
Ja, ich bin gespannt, klingt gut. Da würde ich sagen, hau doch einfach mal raus, was sagt dieser David?
Der David. Also sein zweites Kapitel behandelt, es ist ja überschrieben, das andere der künstlichen Intelligenz deswegen, weil er davon ausgeht, dass die ersten 2000 Jahre, seitdem die griechische Philosophie aufgekommen ist, der Mensch damit zubringt, sich als das andere der Natur zu verstehen. Ja, also wir haben unsere Referenz ist bis jetzt oder bis 20. bis 21. Jahrhundert ist immer gewesen, der Affe, das Tier, der Delfin, was auch immer. Jedenfalls die Natur ist die Referenzgröße bis jetzt gewesen zu dem Menschen. Ja, was ist der Mensch? Der ist halt ein Animal, ja, so bei, glaube ich, bei Aristoteles oder was, aber ein rationales Tier. Und jetzt, ne, künstliche Intelligenz kommt auf und jetzt muss sich der Mensch auf einmal zu einer anderen Referenzgröße beziehen und sich jetzt nicht mehr als das vernünftige Tier definieren, sondern als, ja, keine Ahnung, die unterlegene Maschine oder sowas. Das ist jetzt sein Punkt. Und das ist ja ganz spannend. Und ich finde, das hat ja was, oder? Findest du diese Beobachtung nicht auch eigentlich treffend?
Ja, ich finde es cool. Also mir kommt mit, ich will jetzt nicht so viel, muss mich unterbrechen, aber mir kommt natürlich direkt in den Sinn, dass sich wir ja nicht nur mit den Tieren in Verbindung gesetzt haben, sondern zum Beispiel auch mit Gott oder so.
Ja,
das stimmt. Also wir haben uns ja auch da noch diese Referenzgrößen, ne, mit irgendwelchen, vielleicht auch Engeln oder so, also diese ganzen, ich nenne es mal religiösen Wesen.
Genau, das ist aber ein guter Hinweis.
Das blendet er aber aus, oder?
Ja, das blendet er aus. Er denkt natürlich, er ist ja Philosoph und hat mit dem Christentum nicht so viel am Hut. Das ist aber ein guter Hinweis, weil wir würden ja sagen, klar, für uns ist das Tier auch irgendwie eine Referenzgröße, aber Christus oder so ist ja auch noch da, ne? Und er bildet ja auch nochmal einen Rahmen, für was spannen wir Christus eigentlich ein? Für das Menschsein, oder?
Ich hatte es erstmal abstrakt, dass es halt eben noch mehr gibt als nur diese sichtbaren Wesen. Ne? Also ob das jetzt Dämonen sind oder Engel sind oder Gott ist oder Jesus oder vielleicht sogar der Teufel oder so. Also es gibt ja immer irgendwie so eine unsichtbare Welt, die sich um uns spannt und die irgendwie auch noch da ist. Und deswegen haben wir als gläubige Menschen, je nachdem, wie man sich dazu verhält, natürlich auch. Ja, es gibt ja auch irgendwie sehr rationale Christen und Christinnen, die halt dieses zum Beispiel nicht an den Teufel glauben oder so, aber es ist ja zumindest irgendwie eine Referenzgröße da, und wenn es nur Gott ist. Und das ist mir nur eingefallen, ja. Also da haben wir schon, also ich würde sagen, dass gläubige Menschen, natürlich nicht nur Christen, da halt auf jeden Fall schon noch einen größeren Bezugsrahmen haben, als nur das Sichtbare.
Ja, da hast du definitiv recht. Und mir fällt da natürlich ein, als ich mal theologische Anthropologie gemacht habe, da ist immer auch, da ist dann soweit auch Christus mit einbezogen, als er auch für das Wesen des Menschen relevant wird. Und das ist bei Precht jetzt nicht so. Also das Wesen des Menschen versucht er ja in diesem Kapitel zu bestimmen, als das andere der künstlichen Intelligenz. Aber er bestimmt das tatsächlich ganz unreligiös. Also das muss man nochmal dazu sagen, dass hier Gott vermisst wird und das, das ist... Hast du ganz
gut gesehen, mal gucken, wo er so drauf kommt, denke ich. Und wir können es ja eventuell dann auch mal schauen, ob das am Ende dann dazu führt, dass aus unserer Sicht irgendwas fehlt oder irgendwie was übersehen hat. Ne? Oder ob wir halt sagen, ja, nee, ist eigentlich ganz gut analysiert und uns fehlt jetzt eigentlich nichts, ja, auch wenn er diesen Begriff nicht benutzt hat.
Mhm. Aber jedenfalls geht er genauso vor. Also wenn er jetzt nicht mehr das Tier als Referenzgröße zum Menschen nimmt, sondern die künstliche Intelligenz, ist jetzt ein weiteres Vorgehen in diesem Kapitel genauso aufgebaut, dass er sagt, was haben Menschen, ganz besonders Menschliches, sage ich mal, im Vergleich zu einer künstlichen Intelligenz. Und künstliche Intelligenz, klar, ist erstmal ein zum Teil fiktiver Begriff, weil sozusagen starke künstliche Intelligenz gibt es ja nicht. Da weißt du wahrscheinlich mehr, wie weit der Stand ist. Aber schwache künstliche Intelligenz sind ja wahrscheinlich eher so Algorithmen. Jedenfalls in diese ganze Debatte mischt er sich ein Stück weit ein und sagt, wir wollen jetzt mal Aspekte herausarbeiten, die den Menschen im Gegensatz zu KI auszeichnen. Und da möchte ich jetzt einfach gleich direkt 5 Punkte benennen, die er als Hauptmerkmale des Menschen hinzeichnet. Und da können wir dann direkt darüber diskutieren. Also das erste ist Emotion. Ja? Also Menschen haben Emotionen, künstliche Intelligenz hat keine. Zweites ist Welt. Der Mensch hat eine Welt, die künstliche Intelligenz hat keine. Dritter ist Werte. Ja, moralische Werte vielleicht, aber auch Vertrauen oder sowas, auch unmoralische Werte, das hat künstliche Intelligenz nicht. Gemeinschaft, also dass wir sozial sind. Zeitempfinden, das war es auch schon, Zeitempfinden ist das Letzte. Und sein Clou ist jetzt nicht nur zu sagen, das sind Beschreibungen des Menschen, die noch ausstehen, sondern er meint grundsätzlich, kann künstliche Intelligenz, kann eine Maschine das niemals haben. Diese 5, nennen wir sie vielleicht Phänomene oder so.
Ich weiß nicht, also wir haben ja jetzt auch schon 3 Podcasts zum Thema künstliche Intelligenz gemacht. Und da fällt mir ein, dass wir ja auch immer so ein bisschen unterschieden haben, was für eine, ich nenne es jetzt mal Art von künstlicher Intelligenz es gibt, ist.
Genau.
Also wir konnten uns ja zum Beispiel vorstellen, dass auch was entsteht in einem neuronalen Netz. Ne? Also dass bildlich gesprochen Gott ja auch einem neuronalen Netz seinen Atem einhauchen kann oder so. Das müsste man natürlich jetzt ausschließen. Also das kann er ja wahrscheinlich nicht meinen.
Insofern, hier nochmal ganz kurz, also er ist wieder als Philosoph unterwegs und sagt eben, naja gut, Gottes Perspektive, das lasse ich mal den Theologen, bei uns gibt es ja kein Einhauchen als Philosophen, von daher kann ich das ausschließen, so ist sein Standpunkt, glaube ich.
Ja, aber dann fehlt aber, es ist halt keine künstliche Intelligenz, ne? Wenn man so Mind-Upload und sowas, wenn wir und dann, gut, das gilt dann wahrscheinlich nicht als künstliche Intelligenz, dann wäre die Frage, warum kann eine künstliche Intelligenz keine Welt haben? Also ich denke, er spricht so auf Körperlichkeit an, aber auch eine künstliche Intelligenz hat ja Sensoren zumindest in unsere Welt. Also die kann natürlich in dem Äther da hin und her funken, aber wenn die eine Kamera hat oder einen Touchscreen oder vielleicht auch einen Körper zum Laufen, so einen Roboter oder so, dann ist es ja zumindest möglich, dass die KI auch mit der Umwelt agiert. Deswegen, das ist mir jetzt auch so aus deiner Kurzbeschreibung noch nicht ganz
klar. Eindeutend. Nein, das waren ja nur Stichworte. Und ich würde vielleicht jetzt im Durchgang mal ein paar Beispiele bringen, die er so anspricht. Aber wir können ja direkt über die zur Welt kommen. Also bei diesem Weltbegriff versteht er das. Der Weltbegriff ist schwierig zum Schreiben, aber was er damit aussagt ist, wenn du mal raus aus dem Fenster guckst, dann siehst du ja keine Informationen da draußen, sondern du siehst Sinnzusammenhänge. Ja, du siehst, da ist ein grüner Baum, aha, das deutet darauf hin, es ist gerade Frühling, das Wetter ist warm, der Regen ist, der Himmel ist etwas verdeckt, es wirkt trist, ja, du kriegst sofort eine Emotion zugespielt aus dieser Erfahrung des Guckens. Ja, es ist jetzt kein schöner Tag zum Rausgehen und Feiern, es wirkt auch nicht so warm, ich gehe heute nicht ins Schwimmbad. Das alles prasselt auf dich ein, wenn du nur aus dem Fenster guckst. Und das sieht natürlich eine KI natürlich nicht. Also ja,
die würde eher die messbaren Sachen, ne? Die sieht dann 26 absolut. Grad, Farbwert richtig. XY.
Genau. Und also sozusagen dieser Sinnhorizont, der sich dir aufstreckt, sobald du aus dem Fenster siehst. Und das ist deine Welt, ja, das ist deine Umwelt, in der agierst du. Und dieser, das lässt dich denken an Freunde treffen heute draußen, wenn du rausguckst. Oder du bist heute zu Hause, weil du dich krank fühlst. Das, dieser ganze Sinnhorizont, das bildet unsere Welt aus. Und der kann sich in einem Computer nicht abspielen, seine Behauptung. Und zwar wohl auch deswegen, und hier da wird auch ein bisschen philosophisch, würde ich sagen, weil wir das ja nicht erzeugen, sondern das kommt auf uns zu. Also wenn ich eben draußen auf den Himmel gucke und der Himmel sagt mir quasi schon, heute ist kein Tag für Grillen, dann ist das ja nicht, was ich selber gesagt, was ich produziert habe. Ja, es ist mir zugefallen, das zu denken. Dieses Gefühl, heute ist kein Grillwetter, ist mir zugefallen.
Das habe ich gelernt, oder? Also ich habe ja gelernt durch meine Eltern oder wen auch immer und meine Erfahrung, dass halt trübes Wetter nicht so cool, macht keinen Spaß, regnet vielleicht. Mhm. Oder ich verbinde Grillen eben mit schönem Wetter oder so. Also das ist ja schon irgendwie als was, absolut, was wir gelernt haben.
Und könnte nicht pädagogisch gelernt, aber sicherlich so eine Art Lebenserfahrung. Ne?
Ja, also mit den ganzen KIs geht es doch auch viel um das Lernen. Genau. Also dass sie zum Beispiel, kann ja eine KI schon sagen, okay, aufgrund von den Farbinformationen, die ich zum Beispiel habe, kann ich das Objekt vor mir jetzt als einen Baum klassifizieren. Ne?
Genau.
Also so, dass es dann schon auch einen Sinnzusammenhang erlernen kann. Ja? Also das.
Genau. Aber ein Linearer, ne? Also es kann dort nichts Neues entstehen, wie zum Beispiel, dieser Baum motiviert mich jetzt dazu zu grillen oder so. Wenn das nicht einprogrammiert ist, wenn diese Korrelation nicht hergestellt ist.
Ja, aber es ging doch, also wenn wir immer bei den Punkten bleiben, dann ging es jetzt erstmal nur ums Welt.
Ja.
Also wenn er sagt Welt, dann meint er immer, dass die Welt auch eine Wirkung auf mich hat und was Emotionen auslöst, weil Emotionen hat er ja zum Beispiel als zweiten Punkt oder als getrennten Punkt.
Ja, genau. Aber Welt löst etwas aus, sagen wir es mal so. Das ist ja der erste Punkt.
Okay, ja. Boah, gute Frage. Also.
Und zwar, interessanterweise, löst es ja etwas aus, was nicht berechenbar ist. Also, am Beispiel genommen, wenn ich rausgucke, weiß ich ja nicht, dass im nächsten Augenblick ich an Grillen denke und dass ich es nicht heute machen will. Ja, das ist ja etwas mir Zugefallenes quasi. Es ist zufällig, dass ich daran gedacht habe.
Ja, zufällig würde ich jetzt nicht sagen.
Okay.
Weil es ja schon das Produkt ist. Ne? Also wenn man jetzt in einer Kultur aufwächst, die einfach keinen Grillen kennen, dann würdest du ja nicht ans Grillen denken, wenn du in den Himmel guckst. Sondern das ist ja schon das Produkt von dem, was du gelernt und erfahren hast. Mhm. Ich glaube, dass der Clou bei der KI wäre so ein bisschen die Frage, die können ja viel lernen. Also die können ja zum Beispiel, keine Ahnung, immer wenn ein Mensch diese Farbcode-Kombination sieht, dann denkt ihr das, dann ist das ein Baum, also denke ich das jetzt auch. Ja? Mhm. Und spannend wird es natürlich dann, wenn die einen Schritt weitergehen und dann selber Sachen machen. Also es gibt ja so KI-Projekte, die versuchen, kreativ zu sein, ne? Die natürlich immer noch aus dem Korpus der gelernten Sachen das nehmen können. Aber das dann versuchen, neu zu kombinieren.
Ja, genau.
Das ist ja auch immer das Problem mit zum Beispiel Rassismus, dass wenn er natürlich eine aus einer Welt lernt, die rassistisch ist, dann ist er natürlich das, was man gelernt hat, auch rassistisch. Ne? Also das sind dann immer diese Sachen, die so rauskommen bei Google oder so. Man gibt jetzt Chef ein und das sind natürlich nur männliche Fotos, weil alles, was der Algorithmus lernt, sind halt eben überwiegend Männer, ne, die halt Chefs sind oder so. Also ich habe es mir jetzt ausgedacht, ja, keine Ahnung, ob es stimmt.
Okay.
Und die versuchen ja da auch so ein bisschen gegenzuwirken. Und das ist ja auch bei Scoring so, ne, dass irgendwie zum Beispiel schwarze Menschen in den USA dann schlechteres Kreditscoring kriegen und so, weil das halt so gelernt wurde. Ne? Und die Frage ist halt jetzt immer, kann man darüber hinausgehen? Und ich vermute, dass man einen Schritt darüber hinausgehen kann und zwar Sachen kombinieren kann. Aber ob was völlig Neues entstehen kann, weiß ich nicht. Aber ist das jetzt was völlig Neues, könnte man ja auch fragen, wenn ich jetzt in den Himmel gucke und an Grillen denke, weil das ist ja auch eine
Ja.
Ein Verbinden von Sachen, die ich schon gelernt habe.
Ja.
Also das, natürlich sind das qualitative Unterschiede, ne? Aber ich verstehe noch nicht so ganz, das, also ich würde gerne das Alleinstellungsmerkmal noch ein bisschen besser verstehen.
Ja.
Also das habe ich jetzt bei keinem Punkt gehabt, wo ich so direkt wusste, ah krass, das meint er und das ist, kann ich mir gar nicht vorstellen bei einer künstlichen Intelligenz.
Also wir müssen ja nicht ewig beim Welt bleiben, Weltbegriff.
Ja, also Emotionen zum Beispiel, ne? Also, das war doch auch ein Punkt.
Ja.
Also, da hatte ich vorhin auch einen Gedanken zu. Wenn man, also gerade eher, wenn du sagst, er geht das jetzt eher aus einer rationalen Sicht
ja.
an.
Ja.
Es gibt ja auch diese Rationalisten, die zum Beispiel dann Emotionen oder auch Liebe als chemische Prozesse und Botenstoffketten
genau.
und sowas rein darauf beschränken. Und dann verstehe ich nicht, wieso, also angenommen, zieht diese Sichtweise wirklich durch, dann müsste er die ja auch bei Emotionen haben. Dann müsste er ja zum Beispiel sagen, eine Emotion, da ist halt ein bisschen Dopamin im Spiel und ein bisschen, ich kenne die alle nicht, die Namen, ne?
Ja,
und das mischt sich dann zusammen und dann fühle ich mich glücklich oder dann wird mein Cortisolspiegel erhöht und ich habe das und das oder so. Also man kann ja auch, wenn man diese vollrationale Sicht hat, die teile ich natürlich nicht, aber man kann die ja haben, dann ist ja Emotion eigentlich jetzt auch nur eine Verkettung von chemischen und physikalischen Zuständen.
Ja, genau.
Und stimmt. Warum sollte das dann nur Menschen vorbehalten sein? Na, also wenn er das wirklich so durchziehen würde mit diesem, ja, wenn er, wenn er, das war mir jetzt auch nicht direkt einleuchtend.
Ja. Also wo er macht das an einem Beispiel der nicht klar erkennbaren Freunde macht er das deutlich, warum das nicht erlernbar ist. Beispielsweise sowas wie Schadenfreude oder wie Einsamkeit. Diese Gefühle zu haben, sind nicht klassifizierbar und klar einordbar. Also wir können Wut und vielleicht Freude, das könnten wir einprogrammieren, einen Computer. Ja, wir könnten sagen, du siehst eine Ente, die lächelt, oder du siehst eine niedliche Katze, die rollt sich wie ein Purzelbaum durch die Gegend. Das erzeugt Freude. Das lässt sich machen. Und das könnte auch die künstliche Intelligenz vielleicht sogar auslesen bei Menschen. Ja, wenn sie im Gesichter sieht, könnte sie das bestimmen. Aber bei zwielichtigen Emotionen, die beides haben, ja, also Schadenfreude, da ist ein Leid geschehen und eigentlich müsste ich traurig sein, aber ich bin nicht traurig, ich freue mich. Und das, interessanterweise, das ist ja keine eindeutige Emotion, also da ist Trauer und Freude zusammengemixt und das könnte ein Computer sozusagen weder auslesen, seine Behauptung von Precht, jetzt nicht meine, ne? Weder auslesen, noch könnte es das selber fühlen. Und zumindest beim zweiten, das ist, also, ob er mit den ersten recht hat, weiß ich nicht. Vielleicht könnte sie es tatsächlich irgendwann auslesen, wenn sie klug genug ist. Aber dass sie es sich selber nicht fühlen kann, das scheint mir schon richtig zu sein.
Aber hat er das einfach behauptet? Oder hat er zum Beispiel in Forschung von zum Beispiel Gesichtserkennungen, ist er da irgendwie durchgegangen? Also ich meine, es gibt ja diese Klassifizierungsrechner, ne? Also gerade bei menschlichen Emotionen, die halt irgendwie 20 Millionen lachende Gesichter gelernt haben. Und wenn man denen dann ein Gesicht vor die Kamera hält, dann weiß der Algorithmus, ja, das ist halt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein lachendes Gesicht.
Genau.
Und so und hat er das, also hat er das auch mal gemacht. Also theoretisch kann man das gleich ja mit Schadenfreude-Gesichtern machen. Und das ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger zu klassifizieren, braucht ein bisschen mehr Trainingsdaten, aber ich wüsste jetzt nicht, wieso das nicht. Also zumindest vom optischen, von den Kamerasensoren her, ne, klassifizierbar wäre. Oder auch wenn man andere Sensoren hätte, man könnte zum Beispiel, keine Ahnung, bestimmte Botenstoffe messen oder so, das könnte man doch. Also das ist einfach Daten, das könnten die doch dann klassifizieren. Dann ist halt nur die Frage, verwechselt man das halt öfter oder weniger oft, ja,
mit einem anderen. Das schien mir eigentlich auch so bei dieser, also zu seinem Status der Behauptung oder Nichtbehauptung. Er ist, das ist kein wissenschaftlicher Text. Deswegen hat er kaum Fußnoten da drin. Ja, da auf jeder Seite oder auf jeder zweiten Seite ist vielleicht mal eine Fußnote, die eigentlich nichts sagend ist. Insofern kann man das nicht überprüfen, was er gelesen hat und welche Quellenangaben er da macht und welche Studien er da vorlegt. Es liest sich schon wie eine Behauptung erst einmal. Aber keine unplausible. Es ist jetzt nichts irgendwie an den Haaren. Ich finde, nichts klingt davon wie an den Haaren herbeigezogen. Da ist auch ein bisschen Hand und Fuß auch dran. Aber du hast vollkommen recht. Also das ist mir auch als Frage gekommen, ist diese zweite Behauptung, das kann eine Maschine niemals lernen, das zu lesen, das fand ich auch überspitzt. Wo er aber doch recht hat, ist, dass eine Maschine das nicht fühlen kann, selber diese Emotion empfinden kann.
Ja, aber das ist doch das gleiche Problem, oder? Also woher gibt
es das? Ja, warum ist das gleiche Problem für dich?
Ja, also auch wenn man da wiederum, also wie gesagt, wenn man diese chemisch-physikalische Emotionsbrille auf hat, dann kann ich doch jeden Cocktail von Chemikalien messen und auch mischen lassen sozusagen.
Ja, gut. Und was würde also, dann würdest du das in den PC gießen und dann geht er kaputt. Also die Frage ist, wie kommt das Fühlen in die Maschine hinein? Dafür brauchst du keine Sensoren, das ist sensorlos. Du fühlst Trauer ja nicht durch Sensoren, durch die Sinne. Das ist ja der Trick.
Ja, aber das ist mir nicht, also vielleicht, also ich, das ist meine, woher ich komme, ist ja, weil wir am Anfang gesagt haben, okay, er klammert Engel und Gott und so aus, ne?
Deswegen,
er hat jetzt eine rationale Sicht. Und man kann ja auch auf Gefühle und Emotionen diese rationale Sicht haben. Das ist, ne, also ich finde das falsch, aber man kann das ja haben. Und wenn man das hat, und das haben wir ihm ja so ein bisschen unterstellt, aber vielleicht ist der ja auch differenzierter da, ja, dass er da sagt, das ist schon noch mehr als nur ein chemischer Prozess. Dann könnte ich jedes Elektron feuern in meinem Gehirn und jeden Hormonausguss, der sich auch wieder wahrscheinlich in irgendeine Elektronen, in meinem Gehirn irgendwie, wenn also verstehst du, wie ich meine, dann könnte ich das doch abbilden. Dann weiß ich halt, Schadenfreude ist halt Sensor A auf 50% und Synapse B auf 20% und keine Ahnung, so irgendwie, ne? Also diese ganz rationale Sicht, also wirklich, das haben wir ihm jetzt ja unterstellt, also das wäre halt interessant zu wissen, ob er da das differenzierter sieht und wenn ja, wo er die Grenze zieht. Ja,
ja gut, aber jetzt lass mich noch ein Beispiel Emotionen mal einsteuern. Eine Traueremotion. Du hast ein Verlust, du hast einen Verlust erlitten, beispielsweise Todesfall. Wie würdest du das beschreiben, was du fühlst? Wie würdest du dieses Gefühl beschreiben jetzt erstmal?
Trauer.
Ja, und wie äußert sich das?
Jetzt körperlich meinst du?
Ja, zum Beispiel körperlich, ja.
Ja, pauschal Mundwinkel gehen runter, meine Augen sacken ein, sagt, man läuft nicht mehr so aufrecht, ne? Man ist ein bisschen wie benebelt vielleicht, ne? Die Sensoren nehmen das nur noch so wie durch einen Schleier wahr vielleicht, ne? Also mein Gehirn rotiert oder so, also so vielleicht irgendwie.
Okay, und gibt es auch, das ist jetzt die Beschreibung des äußerlichen Körpers, würdest du auch den innerlichen Körper irgendwie beschreiben?
Was meinst du jetzt? So gedanklich oder was ist bei dir jetzt innerlich? Oder dass sich der Magen zusammenzieht? Oder?
Ja, genau, das Phänomen. Der Magen zieht sich zusammen. Oder es tut weh in der Brust oder so.
Ja. Oder
das
schiebt in den Ohren oder es gibt bestimmt so, ne, verschiedene
Stresssymptome
auch.
Genau, aber jetzt nehmen wir mal Beispiel Trauer, der Magen zieht sich ein zusammen. Das ist also dieses körperliche Gefühl. Und jetzt ist die Brechtsche Frage ist hier ganz zu Recht. Du kannst das in Graphen oder in Statistik kannst du dieses Gefühl umwandeln. Ja, du kannst natürlich sehen, aha, Botenstoff X ist hier besonders hoch. Aber der PC würde das doch niemals fühlen, weil der hat ja keinen Bauch. Das ist der Punkt, wo er die Emotion verlagert.
Nein, er könnte es fühlen, wenn ich davon ausgehen würde, dass diese Gefühle auch wieder in elektrische Signale umgewandelt werden in meinem Gehirn.
Ja.
Und wenn man halt dann in dieser rationalistischen Sicht sagt, ich bin mein Gehirn, mein neuronales Netz in meinem Kopf und da feuere ich jetzt eben genau die gleiche Abfolge an Sachen lang, die ich jetzt auch eben, die mich dann eben das Gefühl empfinden lassen, dass mein Magen sich zusammenzieht.
Gut, ja, genau. Das heißt also, wenn man dir so eine Art Hormonspritze in den Arm jagt, dann würdest du Schmerz fühlen beispielsweise, wenn die richtige Dosis gemixt ist, ne? Aber dann ist trotzdem die Frage, also durch welches Medium soll eine Maschine diesen Schmerz, diesen zusammenziehenden Bauch fühlen? Also sie kann ja sicherlich es simulieren, aber sozusagen kommt die Maschine irgendwann zu dem Punkt, dass sie Schmerz empfindet. Und das würde ja mit Trauer dann wichtig sein. Und da meint Precht, nein, das kann sie niemals tun. Also sie kann es subjektiv nicht empfinden.
Wir können ihn ja auch so stehen lassen.
Ja. Aber das reicht dir nicht.
Ich bin nicht überzeugt halt, ne, dass es wirklich so ist. Also nicht, weil ich es, also es kann schon sein, dass es stimmt, aber es kommt ein bisschen drauf an, wie gesagt, in was für eine Sicht der auf das Sein und das Fühlen und so hat. Und wenn es eben diese beschränkte rationalistische Sicht ist, dass alles im Endeffekt nur Elektroden sind, die rumfeuern, dann bräuchte ich dazu gar keinen Körper. Wahrscheinlich hat er das aber nicht, weil er gibt ja auch die Welt zum Beispiel als etwas an. Ne? Ja. Also in diesem anderen Punkt. Aber dann könnte man ja auch zum Beispiel sagen, ich kann ja auch eine KI um einen menschlichen Körper herum bauen vielleicht. Warum kann ich kein, ich könnte doch an mein künstliches, also an mein künstliches Gehirn irgendetwas transplantieren zum Beispiel.
Klar.
So Cyborg-mäßig,
dann würde der Mensch fühlen und es sozusagen auf die Maschine spiegeln, ja. Nein, also, aber selbst unter deiner Hardcore-Perspektive, also die hat er nicht, das kann ich ja schon sagen, aber selbst unter der Hardcore-Perspektive, dass Emotionen reine chemische Prozesse sind, der Punkt, den du ja schon angesprochen hast, ist, das geht nicht ohne einen Körper.
Ja, aber eine KI könnte ja einen Körper haben. Das war ja das, was ich meinte. Also warum schließt er das so aus? Klar, Stand der Technik aktuell natürlich nicht und wahrscheinlich macht es auch keinen Sinn. Aber also wenn er einen Körper hätte, sie einen Körper hätte, die künstliche Intelligenz, dann wäre es ja vielleicht so ein Boston Dynamics Hund oder so, ne? Die auch
klar.
Dann, und die könnten ja schon auch Sensoren haben, wo sie Schmerz fühlen oder so. Und ich finde es vielleicht auch gar nicht so abwegig, wenn man so Richtung Haustiere denkt, ja. Also das sind ja die asiatischen Länder, die sind ja, haben da ja weniger Berührungsängste, die haben dann ihre Hündchen, die halt, ne, Roboterhündchen statt echte Hunde.
Ja, ja.
Und da ist es ja vielleicht sogar ein Markt, ja, wenn ich halt sage, ich will aber auch einen Hund, der Schmerzen fühlt, wenn er eine Glasscheibe tritt oder so, ne, damit ich ihn auch echt trösten kann oder so. Ich frage mich halt, unter welchen Kriterien Punkten er das so krass ausschließt. Aber du hast jetzt das Buch gelesen, ne? Vielleicht geht er ja da auch durchaus drauf ein.
Es ließe sich, diese Diskussion der Emotionen ließe sich ja durch den dritten Punkt der Werte ergänzen.
Ja.
Also Menschen haben Werte, Maschinen haben keine Werte. Dann bringt er das Beispiel der Gerechtigkeit. Und zwar Gerechtigkeit zu empfinden. Es ist natürlich so, dass das schränkt auch ein, Gerechtigkeit zu empfinden gibt es, ist variabel nach dem Inhalt. Also der eine würde zum Beispiel gerecht empfinden, dass jeder das Gleiche bekommt, sagt er, ne? Also irgendwie gerechte Umverteilung und so. Ein anderer findet allerdings gerecht, dass jeder die gleichen Chancen hat, aber trotzdem
wenn du viel
Chancen
leistest
bekommt,
oder so, dass er
aber trotzdem durch viel Leistung kriegst du mehr. Genau, ja, das wäre gerecht. Genau, also ist der Inhalt des Gerechtseins ist anders. Ne? Der eine empfindet das als gerecht, der andere das. Aber die Konstante ist, dass es das Gerechtigkeitsgefühl gibt. Ja, dass die Menschen etwas als gerecht empfinden können, auch wenn sozusagen die Inhalte sich variieren. Und da meint er, dafür bräuchten die Maschinen, wie die künstliche Intelligenz, bräuchte sowas wie eine Welt, in der sie sich umgibt, in der sie sich verhält und in der sie auch fühlt ein Stück weit, was gerecht ist. Und zwar ganz individuell natürlich. Sie muss dieses Gerechtigkeitsgefühl fühlen. Auch hier sagt er, das lässt sich nicht programmieren. Du kannst natürlich sagen, jede Maschine...
Moment, programmieren lässt sich das sowieso nicht. Wenn, dann muss sie das lernen, ja.
Okay. Ja, was ist der Unterschied jetzt?
Ja, ein Programmieren ist, wenn ich als Programmierer mich hinsetze und sage, angenommen, die Synapsen so und so feuern, dann macht das so und so.
Ja.
Ja, oder also ich versuche von außen was vorzugeben. Ja, immer wenn die Ampel rot ist, dann hält mein autonomes Auto an. Ja.
Gut.
Und Lernen ist eher, ich fahre 100 Mal an eine rote Ampel an, verhalte mich jedes Mal anders und lerne dann, wann ich zu Schrott gefahren werde und wann nicht. Und dann mache ich irgendwann das, wo ich nicht zu Schrott gefahren werde. Oder ich kriege ein fertiges Set an allen Unfällen der Welt und errechne mir daraus, was ich machen muss, um das zu verhindern oder so.
Mhm.
Das ist so ein bisschen der Unterschied, ja.
Trotzdem ist auch das du sollst lernen, schon programmiert. Also ganz ohne Programmierung geht es nie.
Ja, das ist schon richtig. Ich glaube, es geht eher darum, welchen Weg man verfolgt. Also verfolge ich sozusagen etwas... Also baue ich etwas, ne, also programmiere ich etwas, was dann lernt, oder programmiere ich etwas, das festen Abfolgen folgt, einem Algorithmus dann folgt.
Mhm.
Und ich kann also beim Lernen kann ich den Ausgang auch nicht so gut nachvollziehen. Das ist ja auch, haben wir ja, glaube ich, in der KI-Folge irgendwo, dass auch eben diese Ungerechtigkeit der Algorithmen ausmacht. Dass sie Sachen reproduzieren oder teilweise wir nicht verstehen, warum eine Entscheidung gefällt wurde. Ne? Und das ist halt das Gefährliche ist, weil zum Beispiel Gerichtsrobotern, die halt sagen, wen lassen wir vorzeitig frei und wen nicht oder so. Ja, dass wir halt nie genau wissen, warum. Also war es jetzt einfach nur eine Kombination aus, keine Ahnung, Mundgeruch und Hauptfarbe, ja, oder, also wir wissen nicht. wie dieser Algorithmus, welche Faktoren er da halt mit einberechnet hat.
Also ein Stück weit, das finde ich ein guter Hinweis, weil hier wird ja auch deutlich, dass dieses Lernen doch auch sehr, sehr nah an den Menschen liegt. Weil wir würden ja auch sagen, wir wissen bei einem anderen Menschen nicht die Motive seines Handelns. Ja, dass einer der Oma über die Straße hilft, ja, das kann natürlich ein Ausdruck dafür sein, dass es ein netter Kerl ist. Du, aber es könnte natürlich auch sein, dass er ein Dieb ist und er eigentlich in die Handtasche will, während er sie da begleitet.
Ja, ich hatte den Gedanken direkt, also philosophisch-theologisch, warum empfinden wir Gerechtigkeit?
Ja.
Oder ist es vielleicht eher auch Ungerechtigkeit, die wir empfinden? Also wenn man zum Beispiel an kleine Kinder denkt, die ja einen krass schnellen Gespür dafür haben, wenn sie was nicht haben, was andere Kinder haben oder so. Mhm. Und also meine These wäre oder meine Überlegung, was interessant wäre, wäre, warum, also ist, dass wir Gerechtigkeit wollen, verlangen und fühlen, eben auch ein Resultat davon, dass es eben nicht gerecht ist.
Ja.
Also und dass wir vielleicht auch als Menschen christlich gesehen gefallen sind, ja, weil wir eben nicht perfekt sind, sondern uns eben immer gegenseitig verletzen.
Ja.
Und
ja, ja.
Die Annahme wäre natürlich, oder wo es jetzt vielleicht ein bisschen hakt ist, natürlich, wenn die Welt auch von Menschen bewohnt wird und Robotern oder KIs, dann gibt es natürlich eine Wechselwirkung. Ja? Oder wenn die KIs von Menschen auch gebaut werden, vielleicht auch schon, reicht auch schon das. Ja. Aber vielleicht haben die ja dieses, ich würde schon vermuten, dass es so ist, weil es ja eben doch eine menschliche Kreation ist.
Ja, also das ist
der Punkt, den du... Die nicht perfekt ist, aber haben,
ja.
Also das, ja...
Aber das ist doch ein guter
Punkt. Die müssen Ungerechtigkeit erfahren irgendwie, glaube ich, ne? um das dann... Aber das werden sie ja auch, also...
Ja, aber das haben wir ja schon öfters mal in den Folgen angesprochen, nämlich der Hinweis darauf, dass solange Maschinen, wie auch immer klug die sind, von den Menschen abstammen, sind sie immer mit dem Makel der Sünde behaftet.
Ja. Ja,
also hier könnte man den Sündenbegriff ja einholen und sagen, auch die Maschinen gehören zur gefallenen Welt.
Aber begründet er das, also der David? Aber warum?
Also
bei der Gerechtigkeit empfinden können?
Er bringt das Beispiel des Vertrauens, also auch als einen Wert, nicht so sehr der Emotion auch, und sagt, dass sich das bei Menschen aus einem Mix heraus ergibt. Also warum vertraue ich dir beispielsweise? Wir kennen uns vielleicht nicht so lange, wie ich meine Mutter kenne oder so, aber trotzdem würde ich sagen, naja, vielleicht vertraue ich dir nicht so ganz so viel wie meine Mutter, aber trotzdem irgendwie bist du ein guter Freund und so. Und unser Vertrauensverhältnis Menschen gegenüber erwächst aus einem Mix aus verschiedenen Emotionen auf der einen Seite, aus den Erfahrungen miteinander, aus den Gesprächen miteinander, aus dem auch aus einem Gefühl heraus, wie redlich bist du beispielsweise oder wie nicht redlich. Und das heißt, diese ganze Breite an Erfahrungen, die wir brauchen, um so einen Wert wie Vertrauen zu etablieren, der ließe sich nach Prechts Meinung nicht simulieren und nicht machen, ob jetzt programmieren oder lernen.
Ja, aber warum? Einfach nur, weil es so viel ist? Oder? Also ich finde das immer ein bisschen weit her. Also es kann ja sein, dass es stimmt oder dass vielleicht auch in den 200 Seiten im Buch noch irgendwas drinsteht, aber im Prinzip, das sagt er einfach nur. Also er sagt halt einfach, ja, ist halt so. Oder sagt er da irgendwie, hier, ich habe da und da geforscht und oder dieses, das scheint mir ein qualitativer Unterschied aus dem und dem Grund zu sein. Also das fehlt mir irgendwie immer noch so ein bisschen. Also wie kommt, um alles in der Welt kommt er da drauf? Also
ja, weil also seine Hauptthesen vielleicht ist, dass diese menschlichen Phänomene nicht in den Bereich des Rechenbaren gehören. Ja, also man kann viele Sachen rechnen, aber man kann eben Emotionen nicht rechnen, weil sie dann nicht adäquat dem entspricht, was menschliche Emotion ist. Und sobald du sozusagen Sachen beschreibst, wie Vertrauen, Gerechtigkeit, die sich nicht in mathematische Lösungen zergliedern lassen. Und das ist seine Annahme, ist immer, künstliche Intelligenz muss auf das Fundament ihres Verstehens und Wissens, ist immer eine Formel, ist eine Mathematik. Und sobald du das nicht überführen kannst, wie Hass oder Einsamkeitsgefühl, sobald du das nicht überführen kannst in eine Formel, kannst du auch die künstliche Intelligenz in dieser Hinsicht völlig vergessen. Das ist schon eine Grundannahme, die ich postuliere.
Ja, aber es scheint mir auf jeden Fall so. Ja, es scheint mir auf jeden Fall so, dass er dann auf keinen Fall dieses rationale Weltbild auch nur im Entferntesten akzeptieren kann. Ne, also weil das war ja vorhin sowas, was ich ihm unterstellt habe, und das scheint mir so, als kann das nicht funktionieren, weil das würde sich in allen Sachen widersprechen. Also er geht schon davon aus, dass es mehr gibt als nur Elektronen im Gehirn, die halt in bestimmten Reihenfolgen feuern und so. Also Ich kenne ihn da jetzt nicht gut genug, aber das muss er ja sozusagen, was ich auch sympathisch finde, das denke ich ja auch, aber okay.
Das schon, wobei er eben nicht annimmt, es gäbe einen Gott. Ich glaube, als Philosoph würde er sagen, das Höchste ist schon die Vernunft. Und die Vernunft ist auch keine Rechenaufgabe, ja, ist eine vernünftige Entscheidung, ist keine logische Aufgabe, die man gelöst hat, sondern etwas anderes. Ja, darüber kann ich auch nichts sagen, dass dieses Kapitel habe ich nicht
gelesen. Ja, das finde ich schade, aber das finde ich mega spannend, weil das ja immer so ein bisschen die Frage ist, ne, was sind die höchsten Werte? Das hat man ja auch in Corona gesehen und so, ne? Also es sind immer so diese, wir haben hier so eine Katastrophe und unweigerlich wird, finde ich auch ein bisschen schade, dass das, ja, wollten wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, ne? Also, dass man dann halt überlegt, das war eigentlich eine Riesenchance als Gesellschaft, wo wir uns mal bewusst werden, zum Beispiel ist Gesundheit unser höchstes Gut oder warum nicht?
Ja.
Oder Freiheit oder so. Ne? Und das scheint mir so, als wäre das leider ein bisschen, ja, das wäre so eine krasse Sache gewesen, dass die Leute irgendwie merken, da ist mehr, auch theologisch, ne? Da ist vielleicht mehr oder Wichtigeres im Leben als als Gesundheit oder auch wichtiger als nur Freiheit oder so. Ne? Also da kommt man auch instant eigentlich in irgendwelche religiösen Sphären, glaube ich. Das wäre sauspannend gewesen, wenn die Gesellschaft das ein bisschen geschafft hätte. Ich habe das Gefühl, das ist leider nicht so passiert, sondern die Leute haben sich eher irgendwie in Telegram-Channels verheddert oder so. okay, aber das ist ein anderes Thema. Wenn liebe HörerInnen ihr da drauf Bock habt, dann schreibt uns, dann machen wir darüber mal eine Folge und denken einfach mal.
Ja, also tatsächlich hätte ich Bock darüber zu diskutieren, ob, auch wenn das jetzt nicht ganz in unserem Podcast gehört, ob die Freiheit oder ob die Sicherheit und die Gesundheit das höchste aller Werte sind. Da würde ich gerne
mal drüber reden. Ja, oder was sonst, ne? wenn nicht.
Ja,
das wäre mega spannend. Ja, schreibt mal, ob ihr darauf Bock hättet oder ob wir uns lieber an KI-Themen halten sollten, weil es mehr unsere Expertise ist. Genau.
Wir haben noch zwei.
Ja?
Zwei Aspekte, die er angeblich für den Menschen geltend macht, sollen wir dir noch machen?
Ja klar, hau raus.
Super. Das vierte wäre Gemeinschaftlichkeit, Sozialität. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Computer hat kein Verhältnis zu irgendeinem anderen. Und in diesem Zusammenhang, also das muss ich nochmal ergänzen, nicht nur ist der Mensch ein gemeinschaftliches Wesen, er hat auch seine ganze Identität so aufgebaut, dass sie gemeinschaftlich ist. Nämlich er nennt es nicht beim Wort, aber das, was er beschreibt, ist narrative Identität. Und zwar narrative Identität meint, dass ich meine Identität, meine Persönlichkeit erzähle. Also das, was ich bin, ist das, was ich erzähle. Storytelling, ja. Also ich treffe mich mit einem Kumpel und der fragt mich, na, wie war es auf der Arbeit? Und dann lege ich los. Ich erzähle ihm so ein bisschen, was passiert ist. Und durch diese Erzählung allein beschreibe ich eigentlich, was ich bin. Nämlich, keine Ahnung, ich arbeite an der Uni und finde Theologie toll oder so. Und das Spannende, was er hier macht, ist, so entsteht das Ich oder die Identität, nämlich indem ich sozial mit Leuten interagiere, ihnen meine Stories erzähle, ihnen beschreibe, wie ich mich sehe und dadurch festige, was ich bin. Und das macht, und hier finde ich das relativ klar, dass die KI macht natürlich keine Storytelling. Ja? Die erzählt nicht dem Alexa erzählt nicht den Kühlschrank, was sie heute gehört hat oder so. Und dadurch bildet sie eben keine Identität aus.
Ja, aber könnten sie nicht, sie bräuchten ja vielleicht keine Sprache, ne? Aber das hatten wir auch so ein bisschen immer schon mal was ist, wenn sie anders kommunizieren könnten?
Ja.
Ne? Also,
aber würden sie es tun?
Ja, ich hab halt so das, ja, und wenn es nur zum Ziel erreichen ist, ne? Das ist ja immer so in diesen apokalyptischen KI-Dingern, da macht die KI dann immer alles, um ihr Ziel zu erreichen, für das sie programmiert wurde.
Der Terminator,
klar. Ja, und dazu kommuniziert man dann natürlich auch. Und, Ich habe so das Gefühl, dass alle Punkte, ich kann es nicht genau greifen, aber ich habe das Gefühl, alle meinen eigentlich das Gleiche. Ne? Also es ist halt immer so, es ist so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich noch künstliche Intelligenz und was nicht mehr? Oder auch die Frage, was denkt der eigentlich, was künstliche Intelligenz ist? Ne? Also etwas Geschaffenes, etwas Gemachtes. Vielleicht macht er sich da auch als anscheinend eher atheistisch denkender Mensch nicht so die Gedanken drum, aber das ist doch irgendwie auch das Spannende. Also das war ja so ein bisschen, er kommt jetzt so ganz anderen Schlüsseln als wir, weil wir ja eben irgendwann dieses Geschaffensein und dieses Einhauchen und so auch sehr stark als Idee hatten, was ich auch immer noch super gut finde. Ja. Und die Idee eben, die eben nicht nur ein, ja, wenn du so und so viele Neuronen hast, die irgendwie zusammenhängen und da hängt noch ein Körper dran und so, und dann sind wir irgendwie wer, sondern dass es eher auch von einem Gegenüber definiert wird. Das finde ich eigentlich schön.
Ja, ja.
Also
ja.
Das hatten wir auch in den Folgen, dass dadurch, dass wir uns beziehen auf etwas, ne, auf ein Gegenüber, ja, und nicht in letzter Instanz auch Gott, dass wir dadurch ja auch wir sind sozusagen.
Ja.
Das deutet er ja hier so ein bisschen an, durch dieses,
ja,
diese Verbindung zu verschiedenen Leuten.
Ja.
Und mir ist jetzt auch nicht, also
nee,
aber auch wenn ich eine künstliche Intelligenz oder auch nur einen Roboter, einen Bagger baue aus Lego oder so, hat der nicht dann auch vielleicht schon, na, also es gibt bestimmt, gibt es nicht so östliche, auch religiöse Sachen, so alles ist eins und so, die dann auch solche Beziehungen, ne, zu meinem Bagger, den ich gebaut habe oder so, dass das auch, klar, ein bisschen die Welt halt macht oder so. Oder ich glaube, jeder kennt doch auch emotionale Sachen zu Autos. Keine Ahnung, ich habe jetzt mit einer Freundin geredet neulich, die hatte irgendwie, das Auto war kaputt und die musste erstmal drüber hinwegkommen, ja, dass er irgendwie eine emotionale Bindung hat. Oder Bilder von Angehörigen, okay, da sind das sind vielleicht nur Platzhalter für andere Menschen oder so, aber ja, bis hin zu irgendwelchen Leuten, die halt wirklich mit ihrer Eisenbahn schlafen wollen, ja. Sowas gibt es ja auch, aber ja, ich weiß
also,
nicht, also,
also ich
wird,
finde, das,
wird
was
eine KI oder ein Computer nicht dadurch, dass ich eine Beziehung dazu aufbaue? Ich habe zum Beispiel ein Programm geschrieben. Das ist natürlich jetzt deswegen kein, hat deswegen kein Bewusstsein oder so, aber es ist ja zumindest in irgendeiner Art und Weise verbunden mit mir.
Ja, garantiert. Und
vielleicht bedeutet es mir auch was, ja.
Mhm. Also ich würde ja vermuten, das ist definitiv richtig und ohne Zweifel kann man zu seinem Auto eine, ja, vielleicht emotionale Bindung oder so haben. Aber was sein Punkt ist, ist ja, dass es immer noch von dir aus stattfindet. Also der Computer selbst hat ja zu dir oder der Bagger hat ja keine Beziehung zu dir. Den juckt es halt sozusagen überhaupt nicht mehr, ob du da bist oder nicht. Also es ist immer eine einseitig und die ist natürlich existent, das würde ja keiner in Zweifel ziehen.
Also man muss quasi auch die Möglichkeit haben, die KI muss die Möglichkeit haben, auch eine Beziehung aufbauen zu können.
Ja, ja, und ich glaube, also du hast eben den Punkt angesprochen, ja, was verbindet diese alle Punkte? Und er nennt es im Kapitel, in diesem Kapitel nicht, wie gesagt, es ist nur ein kleiner Einblick in dieses Buch. Er nennt es nicht, aber ich glaube, es ist so etwas wie ein Selbstbewusstsein, ein Ich-Bewusstsein, eine Identität, die aber rein subjektiven Charakter hat. Also eben die in meinem Leib drinne hockt, ohne dass man sie irgendwie benennen kann, sie hockt jetzt im Gehirn B, Region C oder so, sondern die sozusagen sich in meinem Körper befindet, dieses Bewusstsein. Und das brauche ich natürlich für Emotionen, für Welt, für Gemeinschaft und so etwas. Hm. Ja, und ich glaube, das ist schon die gemeinsame Basis dessen, obwohl er es an keiner Stelle in diesem Kapitel benennt, aber ich vermute, es ist dieses Ich-Bewusstsein, Selbstbewusstsein könnte man vielleicht sagen, was es ausmacht und wo er eben behauptet, nein, das kann künstliche Intelligenz niemals haben.
Dies ja, ist das, auch das schon hatten eine wir These, auch gesagt, ne? Also das hatten wir, diese These hatten wir auch, ne? Also solange eine Maschine dieses Bewusstsein nicht hat, dann kann ich ja auch immer mit der Maschine umgehen, wie ich möchte. Ne? Also rein ethisch gesehen. Also dann ist es ja viel leichter für mich, die Maschinen zu zerstören oder ne? Wenn sie nicht mehr schnell genug arbeitet, zu ersetzen und wegzuschmeißen und im, ja, ich nenne es mal, zu zerstören, also quasi zu töten, wenn es ein Mensch wäre. Ne?
Ja, ja, ja.
Aber sobald eben irgendwie diese Grenze überschritten werden würde und es hätte vielleicht eine Würde oder ein Selbst, dann hätten wir sofort etwas, was wir nicht antasten dürften ethisch. Und genau das ist ja das, das haben wir auch in den künstlichen Intelligenzfolgen dann ausführlich besprochen, was dann spannend
wird. Wobei bei den Tieren
wäre,
sind wir ja nicht so zimperlich, ne? Also möchte ich nur
ja, ergänzen. Aber ich glaube, da gibt's, das stimmt, aber ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die das ändern wollen und so, ne?
Ja, ja,
und,
das stimmt,
ich könnte, also vielleicht gibt es dann irgendwann mal so Bewegungen auch für die KIs dieser Welt oder so, ja, wie sie jetzt halt, ne? Sie, keine Ahnung, die vegane Community oder so, der dann die Tiere am Herzen liegen und vielleicht gibt es dann irgendwann mal sowas auch für, ne, KIs. Aber
ich finde es gut, dass du hier die Gefahr ansprichst. Also die Gefahr ist, selbst wenn unter der Voraussetzung, dass künstliche Intelligenz das niemals haben wird, rechtfertigt das noch nicht, vielleicht können wir das so sagen, rechtfertigt es noch nicht, dass wir sie so wie Müll behandeln können, sage ich, oder wie Dinge zum Beispiel, also, sondern da muss noch ein Bewusstsein dafür erwachsen, dass man hier einen neuen rechtlichen Rahmen eventuell schaffen muss oder was.
Ja, aber das ist quasi sein Fazit, dass
das ein, nee, das ist mein Fazit.
Niemals, ja. Ach so, das ist deine These, dass das sein Fazit wäre.
Achso, also, nein, dass die KI das nicht haben kann, würde ich ihm schon unterlegen. Ja, ja, nee, das ist schon richtig.
Genau, und dann ist natürlich easy, ne? Also sobald halt, solange ich irgendwie ausschließe, dass die KI niemals ein Bewusstsein haben kann, dann kann sie uns höchstens täuschen. Aber im Prinzip ist sie niemals etwas Schützenswertes. Obwohl es da sicherlich auch philosophische Überlegungen gibt oder vielleicht sogar theologische, die halt sagen, was macht das denn mit uns? Also, ne, wenn ich zum Beispiel ich versuche meinen Roboter abzuschalten und der schreit und wimmert um Gnade und hin und her. Ne?
Also ja, ja, klar.
Das löst ja dann was bei mir aus und vielleicht verletzt es mich dann auch. Ja?
Ja.
Diese Faktoren haben wir jetzt ja auch noch gar nicht beachtet. Also ist das vielleicht allein schon der Grund, ja, wenn es uns verletzt, dass wir es dann nicht machen. Aber okay.
Ja, aber das ist ein schöner Punkt. Ja, das ist auch wichtig. Ja, ja, klar.
Was ich auch interessant fände, ist, das ist mir jetzt die ganze Zeit schon im Kopf geschworen, weil ich das einen interessanten Gedanken finde, den ich auch noch nie so. Ich glaube, da ist was dran, aber ich habe noch nie so richtig greifen können. Und das ist ein Vergleich, den Slavoj Žižek immer macht, auch ein Philosoph, vielleicht so der größte lebende Philosoph gerade auf der Welt. Sag ich jetzt einfach mal. Der immer sagt, das Problem bei einer KI ist, sie wird niemals verstehen können, was der Unterschied ist von Kaffee ohne Zucker und Kaffee ohne Milch.
Mhm.
Ne, also dass wir irgendwie diesen, was natürlich rein physikalisch das identisch ist, weil es einfach ein Kaffee ohne alles ist, so, ne? Aber dass es trotzdem eine unterschiedliche Bedeutung haben kann, ja, oder ein semantisches Feld oder so, was dann unerreichbar ist. Ich verstehe zwar auch nie, warum es genau unerreichbar ist, genau wie auch jetzt, ne? Weil bei den es ist ganz schwierig zu formulieren, was macht das denn also, so unerreichbar, ja, so
für eine sagen wir es mal so, also das führt jetzt etwas in die Abwege, aber müssen wir unseren Hörern jetzt nicht antun, aber in der Bewusstseinsphilosophie hat sich ein Begriff etabliert und der würde eben auch das kennzeichnen, warum das die KI nicht kann, nämlich die Qualia. Es gibt Qualität und es gibt Qualia und Qualia ist die subjektive Empfindung von Emotionen oder zum Beispiel, man benutzt es immer bei Farben und das ist das Kaffeebeispiel ist identisch. Also du kannst natürlich rot sehen und auch eine KI kann rot sehen. Was aber keine KI nicht kann und das ist eben die Qualia, sie kann rot nicht empfinden als rot. Also jeder Mensch würde rot individuell empfinden und zwar hängt das nicht einfach an den Pigmenten, die man sieht oder sowas, sondern an dem Gefühl, das in meinem Kopf ausgelöst wird, wenn ich rot sehe.
Das, was ich damit verknüpfe, ne, in meinem Kopf so, ja.
Okay. Ja, und aber auch das Rot an und für sich, auch das ist individuell, würden die Bewusstseinsphilosophen sagen. Auch das hat eine Qualia. Also du siehst genau die gleiche Farbe rot. Aber in deinem Kopf stellt sie sich einfach anders dar als bei mir, in meinem Kopf. Es ist nicht dasselbe Rot. Und hier, also das ist wirklich eine völlig isolierte, subjektive Empfindung, die sich eben nie, und sozusagen um das, sofern man das erzeugen will bei einem Computer, müsste jeder Computer eine Individualität sein, müsste jeder Computer eigenständig Rot wahrnehmen.
Das Das finde ich gar nicht so schlecht. Also, dass man sagt, weil sobald ich sensorisch daran gehe, sehe ich immer den exakt gleichen Farbton. Ne? Dann sehe ich diese Rot-Grün-Blau-Werte, diese Helligkeitswerte, diesen Alpha-Kanal. Ja? Und dann habe ich, wie am Computer mit der Pipette, ne? Wenn man da irgendwo guckt, was für ein Rot ist das auf dieser Webseite, kommt immer 100% das Gleiche raus. Mhm. Und dementsprechend, okay, aber es ist wieder eine sensorische Frage. Ne? Also, was du jetzt beschreibst, ist ja nicht, deine Augen sind leicht verfälscht im Vergleich zu meinen Augen. Also wir sehen wirklich eine physikalisch andere Farbe, sondern es ist ja schon das, was unsere Gehirne sozusagen auch draus machen.
Ja, also genau. Und dieses draus machen, das ist dieses Qualia-Ding. Genau.
Ja, ja.
Okay. Und unser beider Gehirn würde aus einer Farbe nicht genau das Identische machen. Das ist das Verrückte. Mhm. Sondern es ist sozusagen subjektiv empfunden, das Rot. Und das nennen die eben Qualia. Und das lässt sich nicht erzeugen, meinen die Bewusstseinsphilosophen. Das lässt sich nicht kreieren, sozusagen nicht programmieren oder nicht errechnen. Weil das
Lernen, oder?
Höchstens nur dann, wenn das in einem, so die Behauptung, wenn das in einem fleischlichen Gehirn ist.
Ja,
okay. Also das hat etwas damit zu tun, dass man einen Körper braucht. Man braucht tatsächlich fleischliche Augen.
Ja, aber das finde ich auch immer sofort einleuchtend, ne? Dass eine KI, die oder auch ein Mensch, der sich hochlädt irgendwo, ja, und keinen Körper mehr hat, dass das sofort ein Gamechanger ist und alles verändert, ja. Das finde ich total einleuchtend, dass dieses nicht mehr gebunden sein, dieses nicht körperliche, das nicht fühlen, sondern alles nur Äther und alles nur Elektronen und so, dass man das auch nicht so richtig simulieren kann, ist ja die Frage, ne? Was man dann so über die Matrix denkt und so. Ne? Also würde eine Matrix funktionieren oder würden alle sofort merken, dass sie halt keinen echten Körper haben, ne? Und für dich ausrasten oder so. Das finde ich, bei der Matrix-Frage finde ich super spannend, aber nochmal, also das leuchtet mir irgendwie sehr schnell ein. Was mir nicht so ganz schnell einleuchtet, ist, warum man sowas auch nicht mit einem künstlichen Gehirn lernen kann und erfahren kann. Und ob ich mich dann über die Zeit, wenn ich eben 20 Jahre mich entwickelt habe, als künstliches Gehirn auch eigenständig entwickelt habe. Ne? Und da bleiben, also ich glaube, ich komme da jetzt noch nicht weiter drüber raus, als über das, was wir in den KI-Folgen gesagt haben. Und das finde ich auch das theologisch Spannende, ne? Dass das ist am Ende doch irgendwie dieses Einhauchen braucht. Ne?
Ich finde es doch super, was du nochmal sagst, also weil wir hier genau dieses Problem haben, Zeit. Also Zeit, sagen wir mal, es vergehen 20 Jahre und eine KI lernt und lernt und lernt. Und es ist wirklich irgendwann tatsächlich die Frage, ob es von dieser Quantität, die es gelernt hat, umbricht in eine Qualität. Also das, was du Einhauchen nennst. Ob es nicht diesen Moment gibt, wo es sich vom bloßen Lernen, Lernen und Summieren, Summieren, Summieren hin wandelt zum einem Empfinden. Das ist tatsächlich ja nicht völlig ausgeschlossen, aber das wäre ein Moment, der sozusagen nicht prozessual rechenbar ist. Es ist Zufall, es kann irgendwann passieren, wie du sagst, Gott haucht dem Ding Geist zu. Ja? Es entsteht eine Nefesh, Seele, Empfinden. Okay, aber das lässt sich nicht berechnen, sondern das ist tatsächlich schon quasi ein Wunderding sozusagen.
Was ich aber interessant finde, ich muss kurz wieder sortieren, weil das fand ich super gut, was du gerade gesagt hast. Zeit, weil das war doch auch der fünfte Punkt, oder? Mhm. Ich dachte auch, du machst jetzt die Umleitung. Aber das ist tatsächlich ja irgendwie bei den KIs so eine Sache. Ne? Also wenn man jetzt AlphaGo anguckt, ne? Oder auch die KIs, die jetzt irgendwie Schach spielen und so. Und dieser AlphaGo, der hat ja wie viele tausend Jahre Go gespielt gegen sich selbst und gegen aufgezeichnete Spiele und so weiter.
Ja.
Und das ist ja schon das Interessante. Ne? Also du hast ja gemeint, ein Punkt war, die haben diese Zeit nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie hast du es ausgedrückt?
Also die Quantität der Zeit, ob sie irgendwann in eine neue Qualität umbricht. Also wie viel Quantität ist nötig, bis
David,
sie was verändert.
Also was David hat auch als Zeit, als Punkt gehabt.
Ja, bei ihm geht es nicht um die Zeitdauer, sondern um die Zeitwahrnehmung. Also ich weiß nicht, ob das jetzt relevant ist. Also
ja, so, aber das
war
vielleicht
wie nehmen Menschen Zeit wahr? Und da meint der KI kann Zeit nicht wahrnehmen. Also das hat auch wieder was mit Subjektivität zu tun. Was er beschreibt, ist, wenn du einen Ton spielst. Also musikalisch bin ich ja eine Null, aber C, wenn du C spielst, ja, ich weiß nicht, ob es ein hoher oder jedenfalls ist es ein Ton, den musst du ja eine gewisse Zeit gedrückt halten und dann entwickelt sich der Ton. Mhm. Was eine KI nicht kann oder anders. Also wir als Menschen haben die Fähigkeit, auch das ist auch eine Bewusstseinsfähigkeit, das nennt man Retention und Protention, dass wir den Ton in unserem Kopf strecken. Und zwar nehmen wir niemals den Ton nur in seiner Jetzt, in seiner Gegenwärtigkeit wahr, sondern immer auch in seiner Vergangenheit und in seiner Zukunft. Deswegen hören wir den Ton als ein Piep. Und nicht, und würden wir nur die Gegenwart empfinden, dann würden wir nichts hören, dann würde es nur ein sein. Also ohne sozusagen Ausstreckung in irgendeiner Hinsicht, weder nach vorne noch nach hinten ausgestreckt. Das wäre ein punktueller Ton, den kann man nicht hören. Und was unser Bewusstsein macht, ist eben, es ersetzt den jetzt gerade gehörten Ton mit einem Schwanz an Vergangenheit und er projiziert sogar noch einen Schwanz nach vorne sozusagen und dadurch entsteht eine Sequenz, eine bestimmte Zeitsequenz, sei es auch nur eine Millisekunde. Und dafür braucht man eine Bewusstseinsleistung.
Das ist ja auch der Grund, warum MP3 funktioniert, ne? Kurzer Einwurf.
Also, ja,
damals, das war ja der Durchbruch MP3 damals als Codec, weil Audiodateien relativ groß waren, zumindest für damalige Speicherverhältnisse. Und ich glaube, unkomprimiert eine Minute 10 Megabyte oder so. Und durch MP3 konnte man das quasi auf 1 Megabyte, jetzt plus minus, ne, runterkomprimieren. Mhm. Und wie haben sie das geschafft? Also natürlich durch normale verlustfreie Kompressionen. Also man guckt, wo sich Sachen wiederholen und schreddert die dann, packt die dann zusammen, so, ne? Wie so ein ZIP-Archiv. Ja. Aber was sie auch machen, ist, sie nutzen diese Sachen, glaube ich, aus, die du gerade gesagt hast. Ne? Also, dass wir im Kopf weiterrechnen. Und dann kann man manche Töne weglassen, weil unser Gehirn das entweder gar nicht wahrnehmen kann oder also das sowieso automatisch mit. Also man hat da verschiedene von diesen Faktoren, die du gerade, glaube ich, beschrieben hast, sozusagen ausgenutzt, um die Datei kleiner zu machen, weil weniger Informationen enthalten sein müssen. Das fand ich auch spannend. Also, dass man. Ja. Also das wäre tatsächlich, ne, also vielleicht hört sich dann für der KI, wenn die dann hören könnten, bla bla, ist natürlich ein bisschen komisch, aber die würden dann wahrscheinlich diese Unterschiede hören können, ja, und dann völlig unbefriedigt sein mit einer MP3, ja, weil sie, oder also wenn sie das zumindest nicht auch simulieren, ne, dieses Ausbessern und Wegschneiden.
Genau, also was sich machen lässt bei einer KI, und das macht Sinn, sie kann natürlich nach hinten projizieren. Also eine KI, wenn sie einen Ton hört, kann sie ihn abspeichern und ihn insgesamt betrachten. So ein Stück weit macht unser Gehirn das. Aber einen Ton nach vorne zu simulieren, das wäre, glaube ich, nicht möglich für eine KI. Denn,
aber ist das nicht genau das der Grund, warum man KIs, also die schwachen KIs macht? Also dieses nach vorne projizieren, also zum Beispiel jetzt Aktienkurse, ne? Ist natürlich schwierig, aber dass man halt sagt, hey, du hast hier eine Historie, merk dir mal alle, such mal irgendwelche Muster raus, ja, und versuch die mal nach vorne zu projizieren. Und das sind die doch gar nicht so schlecht drin.
Klar.
Also beim Aktienmarkt natürlich sich, aber in anderen Sachen, ja, Kreditwürdigkeit oder sowas.
Was ich meine ist, also wenn du den Ton hörst, dann hörst du sozusagen das Jetzt und das, was vor einer Millisekunde war. Und das erstreckt sich in einem, das wird sozusagen hinausgezogen in einer Breite. Und was unser Gehirn macht, und das ist auch nötig, er muss auch sozusagen nach vorne hören, was noch nicht geschehen ist. Also um C zu hören, den Ton, muss er auch wissen, wie er weitergeht. Und das macht das Gehirn ganz automatisch, also Bewusstsein macht das automatisch, es projiziert auch eine Millisekunde nach vorne. Und interessant wird es da, wo der Ton beispielsweise abflacht. Ja, dann auch da wird das Bewusstsein nach vorne projiziert, eine bestimmte Zeit, um diese Strecke zu hören. Und ich wüsste nicht, ob das eine KI kann. Also sie kann natürlich nach hinten schauen, denn sie kann sozusagen alles, was sie hört, direkt in den Speicher laden. Dadurch hat sie sozusagen Retention. Aber ob sie Protention, also nach vorne gerichtete quasi. Ja, das wäre eine Simulation der Zukunft und das kann sie, glaube ich, nicht machen. Also da bin ich mir nicht sicher, das sind jetzt auch höchst philosophische Probleme. Das Gespräch prägt jetzt an dieser Stelle auch gar nicht. Aber
was ich interessant fand, ich fand diesen Zeitfaktor eigentlich ganz interessant, ne, wie ich bei diesem AlphaGo angesprochen habe, dass natürlich das für einen Mensch, wenn der 1000 Jahre Go spielen müsste, das kannst du ja, also will ja keiner machen, ne? Und diese KI, die kann das eben, ne? Die kann irgendwie 1000 Jahre im Schnelldurchgang Go spielen und dann aber eben auch verlangsamt in Echtzeit, ne? Mit einem echt gegen einen echten Menschen oder so. Also, dass man irgendwie sagt, so die man ist ja nicht limitiert an die Zeit, also ich kann halt eben nur so sein, wie ich bin in der Zeit, aber eine KI kann ja auch einfach so schnell wie der Prozessor halt kann, die Schalterchen auf 0 und 1 stellen, so. Und diese Geschwindigkeit, also ich weiß nicht, ob er das meint, aber das fand ich schon auch interessant. Also, dass man, da ist es irgendwie so direkt einleuchtend, dass eine KI mit Zeitempfinden nur dann hat, wenn es, wenn es quasi auf einen externen Taktgeber hört. Also ich brauche irgendwie einen Quarzkristall oder irgendwie ein Signal von einer Atomuhr oder so. Und daran kann ich dann immer sagen, ja, okay, ich warte jetzt immer, bis dieser Signal von dieser Kristall von 0 auf 1 geht und dann. Und der Mensch da vor mir, der will jetzt, dass ich das 6000 Mal mache und dann sind eben 6000 Millisekunden um. Ja, oder so. Mhm. Aber sonst würde das Ding einfach so schnell durchrattern, wie es halt kann und ist halt dann irgendwie so. Also das ist auch gar nicht so ein einfaches Problem, glaube ich, damals gewesen, ne? Das zu limitieren und so, ja. Mhm. Gab es da nicht in den alten 386ern mit diesem Turbo-Knopf, ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Da konnte man dann von zum Beispiel 33 MHz auf 66 MHz umschalten und ich meine Gerüchte gehört zu haben, ich habe es glaube ich selber nie erfahren, dass es manche Programme gab, die kamen nicht mit diesem schnelleren Megahertz-Takt zurecht, weil die dann einfach doppelt so schnell abgelaufen sind, ja, und dann bist du halt immer direkt in Super Mario und Graben gerannt, weil der irgendwie doppelt so schnell gerannt ist, wie der halt sollte oder so, ja.
Okay.
Genau, das fand ich auf jeden Fall irgendwie einen recht einleuchtenden Punkt. Also ich kann ihn jetzt philosophisch natürlich jetzt nicht so fassen, aber dass es wahrscheinlich unfassbar schwierig oder unmöglich ist für einen berechnenden Computer, da irgendwie ein Zeitgefühl zu haben, der zum Beispiel AlphaGo durchrechnet, Ja, wobei ich immer, ich, ja, aber, ich glaube, wir
also,
ja.
Also ganz kurz, Brechts Punkt, der benutzt das AlphaGo-Beispiel auch. Brechts Punkt ist dabei nicht, dass der Computer den Menschen irgendwann gänzlich überlegen wird in diesem Spiel, sondern sein Punkt ist, dass der Computer natürlich überhaupt keine Ahnung, die künstliche Intelligenz überhaupt keine Ahnung hat, was Go ist und warum man das spielt und warum man überhaupt spielt. Das wird das die KI sozusagen, den Sinn des Spiels wird sie nicht kapieren. Und da hat er durchaus, da hat er ja schon einen gewissen Punkt berührt. Klar, natürlich kann in 10 Jahren jeder StarCraft-Meister wird von Deep Blue oder wie das Ding heißt, platt gemacht. Aber dadurch hat doch Deep Blue Google noch nicht verstanden, was StarCraft ist und welchen Spaß das Spiel macht.
Ja, also. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht können wir es hier auch langsam zubinden.
Klar,
wir haben schon eine ganze Ecke gesprochen. Ich habe so das Gefühl, als mein Fazit, das Problem bei KI, wie so oft, und hört gerne unsere Folgen über KI, die haben leider ein bisschen Corona-Qualität, weil wir da noch nicht so, wir waren gerade aus dem Studio raus und unsere Mikros noch nicht so gut, aber inhaltlich fand ich die gut. Hört es euch an. Und ich habe das Gefühl, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was heißt eigentlich KI? Also gehen wir jetzt auf Algorithmen, definitiv. Gehen wir um Lernen oder gehen wir eben vielleicht irgendwann auch davon aus, dass die ein Bewusstsein bilden könnten oder eben, wie wir das ausgedrückt haben, vielleicht auch was eingehaucht bekommen, ja, von Gott oder so und dann vielleicht auch ein Selbst sein können. Ich glaube, so diese Abstufung ist immer ganz schwierig und wenn man über KI redet und was die können und dürfen und ob man sie töten darf, dann kommt es immer irgendwie ein bisschen drauf an, auf welche Art, über was rede ich eigentlich? Und ist diese Abgrenzung wirklich so hart, dass man da auf keinen Fall über eine gewisse Stufe hinaus kann?
Das ist schon ein wichtiger Punkt und man merkt immer wieder, viele Philosophen, und ich würde hier Brecht mit einbeziehen, die nehmen sich eine Strohpuppe, die stellen KI hin, nehmen dann die Fantasien von den Verrückten aus Silicon Valley, was die sich da alle zusammenspinnen und dagegen kämpfen die. Das sind alles Strohmänner, weil die überhaupt nicht existieren. Die stellen KI als Gott hin und dann musst du jetzt dagegen argumentiert werden, warum der Mensch besser ist. Das ist alles völliger Quatsch. Von daher hast du einen guten Punkt berührt. Also es geht, man muss auch wirklich realistisch sein und sagen, das ist möglich, das ist nicht möglich. Und diese ganzen Fantastereien müssen wir erstmal ansehen, wie weit wir da kommen.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ist alles Quatsch. So. Ja, damit ist lassen alles wir euch Quatsch. Jetzt, damit lassen wir euch jetzt in Ruhe. Es war schön, dass ihr bis hierhin uns zugehört habt. Gebt uns gerne Feedback. Wir sind da immer mega froh drum. Schreibt uns bei Insta oder Twitter. @netztheologen sind wir da. Schickt uns eine Mail an info@netztheologen.org. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und dann sehen wir uns die Tage wieder, wenn wir wieder eine neue Folge aufgenommen haben. Bis dahin.
Bis dahin.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.